Ausgeglaubt.
Ein Podcast für Menschen, die Glauben neu denken.
Und manchmal alles anzweifeln.
RevLab.
Hallo zusammen, willkommen bei Ausgeglaubt, dem Podcast über das, was uns trägt, nervt, beschäftigt und was vom Glauben eigentlich noch übrig ist. Schön, dass wir die nächste Stunde zusammen verbringen. Ich bin Stefan Jütte, reformierter Theologe bei der EKS und leidenschaftlicher Mitdenker, wenn es darum geht, wie Glaube heute relevant ist oder eben nicht. Heute wird's unbequem. Wir werden über ein Buch sprechen, das vielen aus dem Herzen spricht und anderen heftig gegen den Strich geht. Vom Glauben abgefallen, eine Antwort auf die Krise der evangelischen Kirche von Hannah Bethke. Sie sagt, die Kirche ist am Ende zu politisch, zu angepasst, zu flach und vor allem zu wenig Kirche. Was ist da dran und was wäre die Alternative? Ich freue mich jetzt schon darüber, mit Manu Schmidt zu diskutieren.
Ja, Stefan, hallo. Schön, dich wieder zu sehen. Wir sind für einmal nicht zusammen im Studio, sondern remote zugeschaltet. Und ich bin Manuel Schmid. Ich bin Familienvater, wohne im schönen Basel-Land. Jetzt bin ich aber gerade, da kommen wir vielleicht noch drauf zu sprechen, aber jetzt bin ich gerade in Frankreich. Und ich bin reformierter Theologe, arbeite bei der reformierten Kirche des Kantons Zürich. Und jetzt, wo du das Thema schon angeteasert hast, das sind natürlich gerade zwei Leidenschaften, die hier in diesem Thema zusammenkommen. Langjährige Leidenschaften von mir, also Leidenschaft für auch für eine zeitgenössische Kirche und auch für die Sprachfähigkeit von Kirche in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft. Und das sind beides Fragen, die eben von der Autorin, deren Buch oder Thesen wir besprechen, ganz zentral angesprochen werden. Also ich freue mich auf die Folge, aber wir haben ja noch unsere Kategorie.
Ja, alles der Reihe nach, Mann.
Genau, ja.
Alles der Reihe nach. Wir müssen aber zuerst noch kurz auf das Feedback und die Umfrage eingehen und das Feedback stießt wunderbar an deine Selbstvorstellung an. Da hat Jonas Biwis hat uns geschrieben, schöne Folge inhaltlich, sehr gut. Zum neuen Format. Ich persönlich kriege ja krasse Churchy Vibes, wenn man sich mit Ehestatus und Kinderzahl vorstellt, aber gut ist vermutlich Geschmackssache. Also ich habe es jetzt gelassen, du hast durchgezogen, wir werden mal sehen, wie sich das entwickelt.
Ja, also
und dann haben wir ja,
du, es ist einfach wie es ist, also ich werde mich ja nicht für die Familie entschuldigen, aber ich weiß schon, was er meint, der Gute.
Ich auch.
Gehört an in gewissen Kreisen zum guten Ton, dass man zuerst seine Frau und seine Kinder vorstellt und sagt, ich bin so nach guter, wie heißt er da, der ehemalige Vize von Trump in der 2016er, wie Mike Pence, genau, der sagt immer, ja. I'm a Christian, ich bin zuerst ein Christ, dann ein Familienvater und dann ein Republikaner, so, um einfach die Reihenfolge klar zu kriegen.
Naja, also in diesem Fall finde ich das sogar ganz gut. Und dann haben wir ja eine Umfrage gemacht, sollten Länder aufgrund ihres politischen Handelns vom Eurovision Song Contest ausgeschlossen werden? Das haben wir in der letzten Folge diskutiert. Da haben 27% gesagt, ja, das sollen sie. 59% haben gesagt, nein. Und der Rest, also rund 14%, waren sich unsicher, ob die ausgeschlossen werden sollen oder nicht.
Ja.
Ja, hast du sonst noch Feedback gekriegt zur letzten Folge oder etwas, woran wir heute denken müssen?
Ja, einfach eigentlich viele ermutigende Rückmeldungen. Leute freuen sich, dass wir wieder gestartet sind und haben in aller Regel Freude an den neuen, den Neuerungen, die wir vorgenommen haben, auch wenn deine selbstgebastelten Jingles nicht alle auf gleich große Zustimmung stoßen, aber
ja, ich habe das jetzt auch gemerkt. Also es ist so, ich habe dann doch auch wirklich nette Nachrichten gekriegt zu diesen Jingles, aber ich glaube, wenn wir jetzt sagen, es gibt sowas wie Minimalkonsens in der Wahrnehmung dieser Jingles, ja, dann fällt wahrscheinlich ganz besonders der Stoßgebet-Jingle wirklich durch. Also den müssten wir überarbeiten. Ich habe auch schon geschrieben, dass wir den Stoßgebet-Jingle verbessern werden und habe das versprochen.
Gut.
Vielleicht kriegen wir das ja schon für diese Folge noch. Ja. Hey, aber Manu, du kannst wählen. Fangen wir an mit Stoßgebet oder Halleluja?
Ja, ja, Stoßgebet. Lass mal hören, Stefan.
Stoßgebet, ja, das schließt wirklich in gewisser Weise an die letzte Folge an, geht aber auch darüber hinaus. Ich habe mir wirklich gestern noch überlegt, was hat mich diese Woche echt beschäftigt und ja, auch nachdenklich oder traurig gemacht und belastet. Und da ist mir wirklich in den Sinn gekommen, so diese Art und Weise, wie über Israel-Gaza diskutiert wird, besonders natürlich in den sozialen Medien, aber auch wenn ich Zeitungsartikel lese und dann die Kommentare dazu nicht gesperrt sind, das macht mich fast wahnsinnig. Also sowohl diejenigen, die sich für die Bevölkerung in Gaza einsetzen wollen, als auch diejenigen, die sich für Israel einsetzen wollen, finden da wirklich zu einem großen Teil eine Sprache und Worte und eine Intensität, die ich echt schwierig finde und wo ich auch glaube, da kommen wir wirklich auf keinen grünen Zweig. Also wenn jeder, der sagt, dass das, was da passiert, wahrscheinlich ein Genozid ist und dass man das untersuchen muss und dass da jetzt international wirklich auch Sanktionen braucht, dann gleich des Antisemitismus, des linken Israel-Hasses etc. bezichtigt wird. Und aber auf der anderen Seite dann diejenigen, die sich für Israel einsetzen und sagen, schau mal, das war eine Terrorattacke, das sind Terroristen, die diese Menschen im Gazastreifen quasi als menschliche Schutzschilder missbrauchen, dann eigentlich einfach als Antisemiten einfach im anderen Sinn, nämlich gegen alles, was mit Islam, mit nicht weißer Hautfarbe etc. steht, dann finde ich das wirklich verrückt. Und ich habe das Gefühl, dass das die Stimmen, die nicht genau wissen, was man tun soll, aber sich auch ganz viele Gedanken dazu machen, echt zum Verstummen bringt. Ja. Weil du willst weder zum einen noch zum anderen Lager gehören. Das merke ich ganz deutlich. Ja. Und dann, weißt du, passieren aber Dinge, wo ich wirklich denke, das ist ultra zynisch und krass, wie sich dann Netanyahu zum Beispiel verhält, oder? Der sagt, ja, wir haben einen Plan, da kann Israel nicht aufgehalten werden, wir werden das zu Ende bringen. Und ja, jetzt lassen wir da ein paar Hilfslieferungen durch, weil diese Hungerbilder kommen global nicht so gut an. Das ist einfach so schrecklich, dass ich denke, niemand darf mit diesen Typen kooperieren. Das ist echt nicht das, was wir unter einer Regierung verstehen, mit der man so zusammenarbeiten darf, wie man das im Moment tut.
Ja, ja, kann ich als Stoßgebet sehr, sehr gut nachvollziehen und auch mitgehen. Das ist eine derart auch ideologisch aufgeladene und rhetorisch verhärtete und zugespitzte Situation. Da sind wir ja sogar bei der ESC-Diskussion schon drauf zu sprechen gekommen mit der Teilnahme Israel.
Es ist ja so verrückt.
Ja.
Wir können ja gar nichts dran ändern. Also die Leute, die sich da verbal aufmunitionieren und aufeinander losgehen in den sozialen Medien, die ändern ja alle an der Sache nichts. Es ist nur so, dass dieser schreckliche Krieg, diese Militäraktion, die trägt ihren Hass einfach bis auf unsere Handys.
Ja.
Und niemand hat was davon.
Ja, ja. Ja, ist verrückt. Ach ja. Ich habe ein sehr viel banaleres Stoßgebet. Ich bin ja im Moment in der Ardèche mit dem Team. Wir sind hier in einer Workation, also eine Mischung aus Vacation und Work. Im Moment sind, glaube ich, ziemlich alle am Arbeiten, ganz brav, an ihren Computern und so. Und zwischendurch gönnen wir uns dann aber auch mal einen Sprung in den Pool oder so. Und ich musste einen Tag später anreisen, weil ich noch einen unverschiebbaren privaten Termin hatte und musste dann mit dem Zug, die anderen sind mit dem VW-Bus hergefahren und ich musste mit dem Zug nachreisen. Und das war mal wieder ein Abenteuer, diesmal französische Bahnen. Und mein Stoßgebet war eigentlich an verschiedenen Stationen, lasst mich doch heute noch ankommen. Schlussendlich bin ich super pünktlich angekommen, aber es war einigermaßen abenteuerlich. In Genf war der halbe Bahnhof abgesperrt wegen irgendeiner Polizeiaktion. Da haben die praktisch 2/3 der Gleise waren nicht mehr zugänglich. Und bis ich da den Zugang zu meinem Gleis gefunden habe, bin ich fast verzweifelt. Und in Lyon, da habe ich dann gemerkt, ich weiß nicht, ob das in Frankreich durchgängig der Fall ist, aber die Gleise sind nicht mit Buchstaben beziffert, also eben keine Zahlen, sondern Buchstaben. Und die Sektoren sind...
Also A bis genau, E ja, zum bis, Beispiel, bis,
nein, irgendwie U, I... Es gab alles. Es gab wirklich das ganze, die ganze Buchstabensuppe. Und da kommst du beim Gleise hoch und da merkst du, die Sektoren sind auch nochmal in Buchstaben angeschrieben. Also du bist dann irgendwie Gleis I, Sektor U und so. Und da bin ich dann kurzzeitig auch einmal ein bisschen durcheinander gekommen.
Aber sind das einfach uralte Schilder?
Keine.
Und man hat das irgendwie.
Nee, der Bahnhof wurde ganz neu gemacht. Der wurde total renoviert, aber die fanden, das ist eine gute Idee, die Gleise.
Wir lösen uns jetzt gerade von diesen bösen Dezimalzahlen.
Genau, also.
Geil.
Naja. Aber ich bin angekommen und es ist wunderschön. Es ist ein bisschen regnerisch hier, aber Frankreich ist eigentlich fast immer richtig. Von daher, ja.
Stimmt. Ja, und wie macht ihr das? Kocht ihr das selbst?
Ja. Wir haben gestern Abend, eben nach der Ankunft, bin ich dann mit Andi los noch einkaufen gegangen und habe einen halben Supermarkt leer gekauft und eine Menüplanung vorgenommen, die quasi auch für diese Hälfte des Teams, die vegetarisch unterwegs ist, noch keine Zumutung ist, aber dann für die Karnivoren auch etwas bietet. Das war gar nicht anspruchslos, das zusammenzustellen.
Ja, das glaube ich. Hey, aber dann grüße alle ganz lieb von hier aus Bern. Ich denke, das ist bestimmt eine super Zeit, die ihr da habt zusammen.
Ja, jetzt
klingt echt gut.
Jetzt müssen wir aber noch kurz, wir haben uns schon fast verquatscht hier, Stefan, aber wir müssen das Halleluja müssen wir noch bringen.
Also mein Halleluja ist eigentlich eine Geschichte, die fast mit einem Stoßgebet anfängt. Ich habe mein Fahrrad abgestellt an einem Ort, wo man das Fahrrad nicht abstellen darf.
Mhm.
Und am Ort, wo ich mein Fahrrad abgestellt habe, stand sogar so eine mega große Plakatwandtafel. Und da steht drauf, dass die Fahrräder, die hier abgestellt werden, abgeschleppt werden. Aber ich habe gedacht, ja, das ist einfach ein kleiner Trick, das meint ihr eh nicht ernst. Als ich dann mein Fahrrad eine halbe Woche später zurückholen wollte, das war letzte Woche, war da kein Fahrrad mehr. Und ich dachte wirklich, oh Mist, das wurde wahrscheinlich geklaut, oder? Weil ich habe nur so ein kleines Schloss, das so bei den Speichen unten durchgeht. Hab dann aber eben dieses große Schild dann doch noch mal genauer gelesen und da war sogar eine Telefonnummer drauf, wo man sich melden kann, wenn das abgeschleppt wird. Und ja, to make a long story short, ich hatte den wahrscheinlich freundlichsten Polizisten der ganzen Schweiz am Telefon, weil der hatte sogar Mitleid mit mir, weil es war wirklich eine blöde Situation. Ich habe das Fahrrad da abgestellt, weil mir die Kette rausgesprungen ist und ich wirklich sehr in Eile war. Und auf jeden Fall, er hat dann sogar auf das Bußgeld verzichtet.
Ach komm.
Und ich konnte mein Fahrrad ganz in der Nähe meiner Nachbarschaft eine Stunde später abholen.
Ja, da hat er ja mal...
Habe ich gedacht, es gibt gute Menschen, die eine schlimme Geschichte wenden.
Da hat der Stefan mal wieder, mein kleiner Gustav Ganz hat mal wieder den Kopf aus der Schlinge gezogen. Genau, sehr gut. Ja, mein Halleluja. Einerseits die Ardèche-Woche hier, das ist doch irgendwie schön, wenn man sowas machen kann und ich fühle mich sehr privilegiert hier. Und ganz kurz zum ESC, über den wir ja letztes Mal gesprochen haben. Ich habe mich über den Sieg von Österreich auch sehr gefreut. Ich habe ja auch den Israel-Beitrag einfach musikalisch wahnsinnig gut und berührend gefunden. 2. Platz war aber auch okay für mich und ich fand diesen österreichischen Beitrag gesanglich so, nicht, dass mir das Lied jetzt wahnsinnig gefallen hätte, aber ich fand es einfach technisch, da hat man gemerkt, die Person kann einfach hervorragend singen. Das ist jetzt einfach wirklich saumäßig gut.
Ja, das könnte sein Beruf sein.
Genau. Und ja, es war wirklich gesanglich, hat es sich so abgehoben von anderen Beiträgen und ich war dann doch irgendwie positiv überrascht, dass Gesangsqualität Eurovision Song Contest doch noch eine Rolle spielt. Also da fand ich, Gerechtigkeit hat gesiegt.
Unser gemeinsames Halleluja wäre ja, dass wir dieses Jahr zum ersten Mal den ESC zusammengeschaut haben. Und ich habe dann herausgefunden, dass das eigentlich dein erster ESC ist, den du wirklich von A bis Z durchschaust.
Tatsächlich. Das war sehr schön. Wirklich. Gut, und jetzt, Stefan, dein...
Jetzt müssen wir zum Thema der Woche
Thema
kommen.
Der Woche.
Das Thema der Woche.
Ja. Aber ich habe es schon angekündigt, wir wollen heute über das Buch von Hannah Bethke sprechen, vom Glauben abgefahren, eine Antwort auf die Krise der evangelischen Kirche. Und wir müssen vielleicht sagen, eine Antwort auf die Krise der evangelischen Kirche. Und darüber möchte ich gerne mit dir sprechen. Vielleicht noch kurz ein paar Infos zur Autorin Hannah Bethke. Ist gleich alt wie ich, also sie wird dieses Jahr 42, ist eine promovierte Literaturwissenschaftlerin, sie ist Journalistin, Redakteurin im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Sie schreibt pointiert zu politischen, kulturellen und religionssoziologischen Themen. Sie ist selbst evangelisch, Mitglied der evangelischen Kirche und publiziert regelmäßig zu Fragen von Säkularität, Kirche und öffentlichem Diskurs. Dieses Buch vom Glauben abgefallen, eine Antwort auf die Krise der evangelischen Kirche, ist Ende letzten Jahres erschienen und hat jetzt aber nochmal Beachtung gefunden, als besonders jetzt im deutschen Raum die Frage diskutiert worden ist, wie und ob Kirche politisch sein soll. Und was ihr eigentlicher Kernauftrag ist. Manu, du hast das Buch gelesen. Was ist so dein erster Leseeindruck?
Oh, ja. Ich mag das, wenn Dinge pointiert gesagt und auch so griffig und manchmal angriffig auf den Punkt gebracht werden. Und ich habe das Gefühl gehabt, im Analyseteil könnte ich ihr an vielen Stellen zustimmen. Habe ich gedacht, doch, das ist jetzt irgendwie sicher mit spitzer Feder geschrieben, aber da finde ich, da trifft sie an verschiedenen Stellen, trifft sie wirklich Punkte, kritische Punkte, die berechtigt sind. Ich fand beim Lösungsteil oder bei ihren Ansätzen, wie sie sich das denn stattdessen vorstellen würde, da hat sie mich nicht überzeugt, auch, und da werden wir bestimmt drauf zu sprechen kommen, weil ich das Gefühl habe, das Buch lebt auf weiten Strecken von falschen Alternativen, die aufgetan werden. Also deshalb hat es mich dann nicht so überzeugt, wie sie sich Kirche und Kirche in unserer Zeit und Gesellschaft, wie sie sich das dann positiv vorstellt, da hat sie mich nicht so richtig überzeugt. Aber sich mal auch die Kritik auf der Zunge zergehen zu lassen, das fand ich eigentlich ganz hilfreich.
Ja, lass uns vielleicht mal genau damit einsteigen, mit der Analyse, die du ja weitgehend teilst und die du stark findest. Ich habe ein Zitat rausgeschrieben, das vielleicht ganz gut zusammenfasst, was Hannah Bethkes Wahrnehmung ist. Sie schreibt, die Kirche ist nicht einfach Opfer gesellschaftlicher Entwicklungen, sie hat selbst an ihrer Bedeutungslosigkeit mitgewirkt. Sie sieht die evangelische Kirche in einer tiefen Identitätskrise, die sich nicht durch Modernisierung, sondern durch Verlust ihres geistlichen Kerns verschärft habe. Was fehlt, sei keine Relevanzstrategie, also Marketing hilft uns da nicht weiter, sondern eine Wiederbelebung der religiösen Substanz. Ist das das, was du meinst, was du als Analyse, als Ausgangslage teilen würdest?
Ja, jein. Also da ist für mich dann eben auch schon wieder eine falsche Alternative verbaut. Ihre ganze Kritik an einer politisierten Kirche, die ihre eigentliche Glaubenssubstanz verloren hat, da ist mir eigentlich schon flau im Bauch. Was ich vielleicht treffend finde, ist eine gewisse Kritik von ihr, von Hannah Bethke, an einer fehlenden Sprachfähigkeit der Kirche in unserer Zeit und an einer irgendwo, an missglückten Versuchen, relevant und glaubhaft in der Öffentlichkeit aufzutreten. So, das konnte ich irgendwie nachvollziehen.
Man kann das Ganze ja so ein bisschen aufteilen in einen Diagnoseteil, wo sie über den Bedeutungsverlust der Kirche spricht. Ja. Die Kirche in Deutschland ist am Ende, schreibt sie. Sagt, die evangelische Kirche ist vor allem eines, nämlich bedeutungslos. Also sie ist einfach egal, sie eckt nicht an. Man nimmt sie auch kaum wahr. Und sie hält dann fest, ja, es gibt dramatischen Anstieg an Kirchenaustritten, es gibt wenig Interesse an religiöser Praxis. Glaube wird nur noch als relevant wahrgenommen, wenn Skandale im Spiel sind, Stichwort Missbrauch, oder wenn er an Politik gekoppelt wird und sich mit konkreten Forderungen verbindet. Sie meint, das alles sei aber kein Weg. Also das mit dem Missbrauch leuchtet sofort ein, aber ich meine jetzt auch, die Politisierung von Religion sei kein Weg, den die Kirche gehen kann, sondern die Kirche macht sich überflüssig, wenn sie nicht mehr über Religion sprechen kann.
Ja.
Und sie nimmt es so wahr, dass in der Kirche nicht mehr über Religion gesprochen wird, dass das nicht mehr eine religiöse Sprache ist, und kommt dann deswegen zum Ergebnis, dass sie sagt, man kann sogar sagen, die evangelische Kirche macht in ihrer gegenwärtigen Verfasstheit ziemlich alles falsch, was man falsch machen kann. Wenn man da überlegt, welches Bild hat sie eigentlich von Kirche? Also woran denkt sie, wenn sie sagt, das ist nur noch politisiert? Da ist keine religiöse Dimension mehr, kein Kern mehr religiöser Praxis, der mitgeführt wird in dieser Kirche. Worauf bezieht sie sich eigentlich dabei? Wie nimmst du das wahr? Weil es changiert ja, oder? Einerseits geht es immer um diese öffentlichen Stellungnahmen. Also sie nennt zum Beispiel dann die Präses oder bekannte Figuren, Bischöfe etc. Aber auf der anderen Seite besucht sie ja auch Gottesdienste, ja, oder setzt sich mit einer Radiopredigt auseinander. Ich glaube, sie würde das schon auf die ganze Gestalt, die ganze Kommunikation der evangelischen Kirche beziehen.
Ja. Ja, und ich, also in solche Pauschalurteile, bei aller Freude an auch einer gewissen rhetorischen Bissigkeit, die ich manchmal haben kann, finde ich solche Pauschalurteile natürlich nicht berechtigt. Also die Kirche macht alles, evangelische Kirche macht alles falsch oder so ziemlich alles falsch. Das glaube ich nicht, was sie vor Augen hat, und sie nennt ja auch Beispiele, und das ist natürlich anekdotisch dann oft auch. Aber sie nennt Beispiele von irgendwie, zum Beispiel von Predigten, die ohne Not und auch ohne Gewinn in einer Art und Weise politisiert sind, die eigentlich die Leute mehr abschreckt oder eher an eine Parteiversammlung erinnert als an einen christlichen Gottesdienst. Die nennt ein Beispiel eines Gottesdienstes irgendwo in Deutschland auf dem Land, den sie besucht hat, wo die Pastorin leidenschaftlich über Hoffnungszeichen oder über das Licht der Hoffnung gesprochen hat und dann pro-palästinensische Demonstrationen, die letztlich die Hamas verharmlosen oder sogar feiern, hat sie als Hoffnungszeichen gedeutet, ohne irgendwie sich da politisch, ohne von der Hamas und ihren Schandtaten auch nur zu reden und auch ohne zu berücksichtigen, was die evangelische Kirche in Deutschland an offiziellen Verlautbarungen zu Israel und Hamas schon publiziert oder veröffentlicht hat und so. Und da spricht sie dann nachher mit dieser Pastorin und spricht sie davon darauf an, dass sie doch eigentlich auf die Politisierung dieser Predigt hätte verzichten können, und die Pastorin zeigt dann keinerlei Einsicht und so, und es sind so anekdotische Beispiele, wo man denkt, ja, ich kann nachvollziehen, dass dann der Eindruck entsteht, diese Art der politischen Aufladung und auch der sehr, sehr klaren Positionierung in einem politisch hochkomplexen und wahnsinnig umstrittenen Gebiet oder Fall, das ist wahrscheinlich nicht, was hilft und was geboten ist für eine Kirche in unserer Zeit. Das kann ich schon nachvollziehen.
Ja. Wo sie mich ein Stück weit gekriegt hat, war eigentlich dann gegen Ende des Buches, wo sie diese kirchliche Kultur beschreibt, die sich immunisiert gegen alle Kritik.
Ja.
Und sie hat mich deswegen gekriegt, weil ich immer bei diesen Beispielen, die sie aufführt, ständig so eine innere Haltung hatte von, ja gut, aber es ist jetzt auch ein Extrembeispiel. Ja, also typisch ist das nicht. Mhm. Ja, ja, das findest du schon irgendwo.
Ja, ja. Ne?
Und ich möchte das aber kurz vorlesen. Sie schreibt dann gegen Ende des Buches, die Abwehrstrategie, Probleme nicht auf eigene Versäumnisse zurückzuführen, ist im Umfeld der Kirche jedenfalls häufig anzutreffen. Wenn es einen schlechten Gottesdienst gibt, ist das die Ausnahme. Geht es um haarsträubende Online-Auftritte der evangelischen Kirche, hat man damit nichts zu tun. Ist von einer Ansprache im Radio oder Fernsehen die Rede, zählt das nicht. Betrifft es die EKD, ist das nicht Sache der einzelnen Gemeinde, die nichts für ihre Leitung können. Geht es um die Jungen und ihr fehlendes theologisches Wissen, betont man seine Perspektive für Neues. Gibt es einen Reinfall, ist er nicht repräsentativ. Wo immer die Kritik an der Kirche ansetzt, prallt sie ab.
Hm. Ja, ja.
Und das finde ich jetzt tatsächlich etwas, wo, und ich nehme mich davon gar nicht aus, wo ich sagen würde, ich glaube, da hat sie einen Punkt. Also wir sind nicht wahnsinnig gut darin, denen zuzuhören, die nicht einverstanden sind und mit dem, was läuft.
Ja, ja, absolut. Und ich meine, zu allen Beispielen oder zu allen Aspekten, die sie hier nennt, könnte man durchaus auch Beispiele aus Schweizer Kirchen nehmen. Und da haben wir auch Beispiele vor Augen. Und ich muss dir auch sagen, wie du das jetzt selber zugegeben hast, ich kenne ja diesen Impuls auch, da sofort zu sagen, ja, Moment, aber, und dann holt man das runter und dann versucht man. Es ist halt schmerzhaft, sich wirklich auch fundamentaler Kritik auszusetzen. Und ich glaube, da hat die Kirche, haben auch die evangelischen Kirchen an vielen Stellen irgendwo den Schuss noch nicht gehört oder sich den Zahn noch nicht gezogen oder wie auch immer, einfach sich der Realität vielleicht noch nicht in letzter Konsequenz gestellt. Und ich finde, man hat das im Falle der Missbrauchsstudie und in der Folge, in der Aufarbeitung auch wieder gesehen, wie schwer man sich dann tut, Dinge einzugestehen und nicht zu relativieren und nicht irgendwo die Täter zu schützen und so weiter. Es ist schon, das spricht sie ja auch an. Ich finde das übrigens, wir müssen das nicht jetzt gleich diskutieren, aber das finde ich eine der verrücktesten Dinge in dem Buch, und ich kriege das nicht zusammen. Sie hat ein ganzes Kapitel über die Missbrauchsstudie und schaut dem schonungslos ins Gesicht und klagt wirklich die Kirche auch an für das, was unter ihren Augen geschehen konnte in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und da ist sie eigentlich ziemlich schonungslos in der Kritik. Und dann spricht sie sich aber doch dafür aus, im Ganzen des Buches, dass die Kirche ihre Funktion als Hüterin der Moral und als Orientierungshilfe und als quasi als Wertegemeinschaft wieder einnehmen sollte und prophetisch auch in die Gesellschaft hineinsprechen und die Moral hochhalten und so. Und ich denke, wie jetzt? Also ich kriege das bei ihrem Buch nicht zusammen. Wenn man doch den Ergebnissen dieser Missbrauchsstudien ins Auge blickt, dann wird man doch so viel bescheidener und auch zerknirschter auftreten müssen und kann mal, würde ich jetzt mal sagen, für die nächste Zeit die Rolle als moralische Hüterin und Instanz und prophetische Wächterin der guten Werte einfach mal in die Tonne knicken, oder wie? Also ich kriege das nicht zusammen bei ihr.
Ja, also ich habe einen Versuch, das erklären zu können, aber ich bin nicht sicher, ob der aufgeht. Ich glaube, das, was Hannah Bethke meint mit der Kirche, die ein Ort ist, an dem sich Moral erneuert oder ethische Intuitionen eingeübt werden, versteht sie, glaube ich, weniger als eine klerikale Kirche, die jetzt geprägt wird von Profis, die da arbeiten, sondern eher von einem, ich nenne das jetzt mal so, ja, Kirchenvolk, das eine gemeinsame Sprache hat, um über Moral, über das Richtige, über das Gute überhaupt noch zu sprechen. Ja. Also ich glaube nicht, dass sie meint, dass die Kirche irgendwie ein einen besonders guten Pool an Mitarbeitern hat, die das alle können, sondern ich glaube, dass sie meint, dass wir einen Sprachschatz, eine Tradition haben, mit der man diese ganzen Fragen thematisieren könnte. Aber ich glaube, das sieht sie nicht primär dann als Aufgabe der Profis, jetzt zu sagen, was das Gute ist, was das Richtige ist, sondern ich glaube, da denkt sie schon sehr stark an Kirchenmitglieder, die sich engagieren und einbringen, wenn ich das recht verstanden habe. Weil das zieht sie ja dann durch mit diesem Charles Taylor, ja, Teil, was sie da bringt, also diese Moralquellen nennt sie das.
Genau.
Sie sagt, Moralquellen verleihen Kraft, sie motivieren Menschen, geben Orientierung. Und wenn ich jetzt versuche, Hannah Bethke da stark zu machen gegen das, was du, ich finde, schon auch zu Recht kritisch hinterfragst, dann könnte man sagen, ja, genau darum geht es, dass eben diese Pfarrerinnen und Pfarrer nicht irgendetwas erzählen, was sie sich selbst ausdenken, sondern sie müssen sich wieder mit diesen Quellen verbinden, weil das ist das, was die Menschen, die in der Kirche noch etwas suchen und noch etwas von ihr erwarten, brauchen, um zu diesen Moralquellen Zugang zu haben.
Ja, genau. Also so könnte man das durchaus herleiten und das macht für mich auch Sinn, weil sie, das macht ja auch einen ganzen Teil ihres Buches aus, weil sie einerseits Moral, sie setzt zu einer Ehrenrettung der Moral an und sagt, es Moral ist zu Unrecht so schlecht im Kurs in unserer Zeit. Es braucht Moral im Sinne der gemeinsamen auch Orientierung und Werte. Und hier kommt bei ihr ja der Institutionenbegriff ganz zentral ins Spiel, den sie sehr stark macht, also unter Rückgriff auf Charles Taylor und Arnold Gehlen, versucht sie zu zeigen, also sie versucht das auch anthropologisch herzuleiten, quasi der Mensch ist ein triebarmes, instinktarmes Mängelwesen und der braucht Institutionen, das ist die Überlegung bei Gehlen, der braucht Institutionen, die irgendwo ihm einen Halt geben, die gewisse Dinge, so habe ich das jetzt für mich verstanden oder interpretiert, die gewisse Dinge auch schon vorgeben. Das Individuum ist dann nicht mehr nur auf sich allein gestellt und muss alles mit sich selbst ausmachen, sondern bewegt sich in einer Gemeinschaft, die auch eine kollektive Orientierung, kollektive Werte pflegt und das entlastet das Individuum. Und sie macht sich, fand ich dann wieder irgendwie erfrischend, auch gegen den Strich gebürstet. Sie macht sich ja sehr stark für die Notwendigkeit starker Institutionen in einer Zeit, in der eigentlich Institutionen unter Generalverdacht stehen, Kirche und ganz viele andere auch. Und so ein bisschen in einer individualistischen, säkularisierten Gesellschaft eher die Meinung vorherrscht, alles, was Institution ist, ist eigentlich überholungsbedürftig. Und sie sagt, nein, es braucht Kirche als institutionalisierte Religion. Bei ihr ist das ist mir vielleicht zum ersten Mal in einem explizit positiven Kontext begegnet bei ihr. Sie findet institutionalisierte Religion richtig gut und richtig wichtig und sagt, wir brauchen das in unserer Zeit, weil eben dadurch ein kollektives Wertegefühl und eine kollektive Orientierung gestiftet wird, die in unserer Gesellschaft dringend nötig ist, damit nicht alles individualistisch, subjektivistisch auseinanderfällt. So, das ist ihr Statement für Moral und für Institution, die eine Moralquelle ist in der Gesellschaft. Das fand ich irgendwie noch, ich bin nicht so ganz sicher, ob ich ihr das alles abkaufen will, aber ich fand es erfrischend gegen den Strich gebürstet.
Also, nein, ich fand das jetzt total nachvollziehbar auf ihrer Argumentationslinie, weil sie setzt sich ja stark mit der KMU auseinander. Also KMU, die Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung der EKD, die 2023 veröffentlicht worden ist. Die wird ja alle 10 Jahre durchgeführt und das ist ja quasi die empirische Basis, die der Kirche Orientierung verschaffen soll, wie sie, ich sage jetzt mal, bei der Bevölkerung, in der Gesellschaft ankommen kann, wie sie da einen Platz finden kann, was ihre Rolle sein könnte. Und ein ganz wichtiger Befund der KMU, und das ist auch nicht überraschend, das zeigen andere große empirische Untersuchungen ja auch, ist, dass die Idee, dass man keine Kirche braucht für den Glauben, dass die tatsächlich falsch ist. Also diese alte Idee der 70er Jahre, dass Religion halt einfach total diffundiert und abseits von allen Institutionen und Organisationen sich als etwas Individuelles und Persönliches weiter tradiert und weitergegeben wird, das ist de facto gescheitert. Also das zeigt nicht nur die KMU, das zeigen viele Untersuchungen, ja, die es dazu gibt, oder? Und ich glaube, das ist schon ein Punkt, weshalb sie auch die Institution so stark macht. Insgesamt ringt sie aber ganz, ganz stark mit dieser kirchlichen Mitgliedschaftsuntersuchung, vor allem, wenn es dann um den Teil geht, welche Schlüsse ziehen die Autorinnen und Autoren, ja, aus dieser Studie. Und da gibt's eine ganz entscheidende These, nämlich die Einsicht, dass man sagt, naja, die Kirchen können sich nicht über religiöse Themen in die Gesellschaft einbringen. Das ist nicht mehr interessant. Danach wird nicht mehr gefragt, ist eine Aussage. Mhm. Und dazu sagt Hanna Bethke, das muss ich kurz zitieren, tatsächlich heißt es in der KMU, Kirchen könnten sich als Organisationen kaum über ihren Markenkern des Religiösen thematisieren. Das ist ja ganz entscheidend, weil das ist ja Ihr Vorschlag. Ihr Programm wäre ja, Kirche muss sich über ihren Markenkern des Religiösen thematisieren.
Genau.
Und dann schreibt sie weiter, was wie eine kühle Einschätzung aus der Marketingabteilung eines Wirtschaftsunternehmens klingt, ist bei genauerer Betrachtung eine ungeheuerliche Aussage. Denn wenn die Kirche glaubt, sich nicht mehr über Religion vermitteln zu müssen, schafft sie sich selbst ab.
Ja.
Und das, was sie daraus dann folgern würde, wäre, dass man sagen muss, die Kirche hat also eine Aufgabe, die Sprachfähigkeit und die Anschlussfähigkeit ihres religiösen Kerns eigentlich wieder zu gewährleisten und müsste da eine Art Bildungsoffensive vorantreiben und ganz sicher nicht einfach das Spielfeld wechseln oder einen neuen Kern definieren.
Ja. Ja, und das leuchtet mir grundsätzlich ein, dass Kirche selbstverständlich die Rede von Gott nicht aufgeben kann und dass sie auch sehr viel selbstgewisser auftreten dürfte, weil ich denke, also Menschen erwarten von Kirchen, dass sie über Gott und Glaube sprechen. Also das ist ja irgendwie befremdlich, wenn sie das in der Kirche nicht mehr finden und stattdessen, wenn es denn so wäre, oder so ist, wenn Menschen in Kirchen nicht mehr keine mutige, auch freie Rede von Gott und Glauben mehr treffen und stattdessen irgendwelche parteipolitischen Reden hören, dann finde ich, dann sind Menschen zu Recht befremdet und dann wird das zu Recht kritisiert. Die Frage ist es dieses Entweder-Oder? Oder könnte man nicht auch von Gott oder müsste man nicht von Gott und von Glauben sprechen und auch von Gesellschaft und Politik, ohne jetzt, also da habe ich vielleicht wieder, um wieder da anzusetzen, da habe ich schon Sympathien für Hanna Bethkes Vorschlag oder Votum, dass Kirche sich nicht allzu schnell, vorschnell und allzu radikal oder geschlossen hinter irgendwelche parteipolitischen Programme stellt oder so. Das finde ich schon wichtig. Ja. Also wenn sie sagt, Menschen, ich habe eine Stelle vor Augen hier, sie sagt, die permanente Politisierung des öffentlichen Gesprächs setzt die Demokratie auf neue Weise unter Druck. In dieser angespannten Lage wäre eine Institution, die frei von solchen Verwerfungen ist und für die Menschen ein Ort der Ruhe sein kann, nötiger denn je. Da muss ich sagen, ich habe Verständnis dafür, dass eigentlich Menschen in der Kirche eben nicht dieselben Verwerfungen antreffen sollten, wie sie sie in der Gesellschaft sonst antreffen, oder zumindest, dass sie einen menschenwürdigen, kritikfähigen, offenen Umgang innerhalb der Kirche antreffen können mit Menschen mit unterschiedlichen Positionen. Das fände ich eigentlich das Spannende und das Zielführende, wenn Menschen sehen würden in Kirchen, wie Leute unterschiedlicher politischer Prägung und parteipolitischer Zugehörigkeit miteinander in einer Art und Weise umgehen, die für die Gesellschaft stilbildend sein könnte. Das finde ich aber interessanter und spannender, als wenn wenn Menschen in die Kirche gehen und merken, ach, das sind ja alles SPD-Wähler. Oder das sind quasi, die gehören ja alle, die haben alle dasselbe politische Geschmäckle, oder?
Ja, also die Beobachtung spitzt ja dann zu im Satz, dass sie sagt, manchmal entsteht der Eindruck, es gehe in der evangelischen Kirche primär um Politik. Als seien politische Überzeugungen ein festeres Band als der gemeinsame Glaube.
Ja.
Und ich glaube schon, dass es, also mindestens, was ich wahrnehme, schon diese Rede, in der Schweiz ist das immer wieder, vom prophetischen Wächteramt der Kirche gibt, als hätten wir eine ganz besondere Rolle innerhalb unserer politischen Öffentlichkeit als Kirche, oder? Mhm. Also, was sagt denn die Kirche zur Seenotrettung? Und da finde ich, also das ist für mich auch die stärkste Stelle eigentlich des ganzen Buches. Also es gibt auch Dinge aus der Analyse, die ich interessant finde, einfach weil ich denke, okay, so erlebt jemand wie Hannah Bethke Kirche. Aber was ich wirklich analytisch stark finde, ist ihre Unterscheidung, die sie anbietet, wenn sie sagt, wisst ihr, dieser Rückgriff auf die DDR und das politische Engagement der Kirche, die politische Rolle, dort ein Ort zu sein, wo ein Glutkern entstehen kann gegen ein Unrechtsregime, ist nicht die Blaupause dafür, wie sich Kirche in einer Demokratie zu verhalten hat.
Mhm.
Also sie quasi sagt, naja, klar, unter Bedingungen einer Diktatur ist eigentlich alles politisch, was Kirche tut. Also Kirche ist darin schon ein politischer Körper. Aber Leute, habt ihr es nicht gemerkt? Wir leben in einer Demokratie. Da können Menschen sich demokratisch einbringen. Es gibt so etwas wie partizipative Strukturen, um die Politik mitzubestimmen. Und das ist nicht irgendwie die Rolle der Kirche, die da jetzt ein NGO wäre mit besonderen Interessen, die sie vertritt, sondern die Rolle der Kirche müsste eigentlich auf einer viel grundlegenderen Ebene eine Spiritualität, eine Religiosität sein, die das Verbindende erlebbar macht bei allen Differenzen, die wir im Politischen haben.
Ja, absolut. Und also da gehe ich ja auch mit. Ich habe einfach an der Stelle Mühe, wo wieder so Alternativen aufgemacht werden, wenn sie sagt, Kirche sollte Trost spenden, anstatt Politik zu bringen. Und ich denke, ja, aber gibt es nicht viele Situationen, in denen die Kirche nicht mit gutem Gewissen und ganzem Herzen Trost spenden kann, wenn sie sich nicht auch politisch engagiert? Weißt du, ist es nicht auch ein Stück weit eine wahnsinnig privilegierte...
Das ist ein ganz guter Punkt, Manu. Ja.
Also es kommt mir so ein bisschen als eine privilegierte Idee rüber. Man muss es sich doch auch irgendwie zuerst mal leisten können, in der Kirche nur über Frömmigkeit und Glaube zu sprechen und über Transzendenz und Trost und so weiter, weil es, ich sage jetzt mal, ich unterstelle das jetzt mal, weil es allen irgendwie gut genug geht und der Lebensunterhalt gesichert genug ist, dass man in der Kirche im Prinzip eine politikfreie Zone ausrufen kann. Aber schon auch in der Schweiz ist es doch für Migrationskirchen zum Beispiel, ist es doch eine völlig andere Geschichte. Oder jetzt auch in den USA, wenn du irgendwie lateinamerikanische Migrationskirchen hast und du hast einen Präsidenten, der Gesetze verschärft oder sogar gesetzlose Vorstöße wagt gegen die eigenen Landsgenossen und so weiter. Ja, wenn dann die Kirche sagt, da halten wir uns raus, bei uns finden Leute Trost, ja, finden dann Leute noch wirklich Trost, wenn ihre Familien auseinandergerissen werden und sie in die Kirche gehen und da nur irgendwie abgehoben von Spiritualität die Rede ist, da muss doch...
Das ist wirklich ein ganz guter Punkt, gell? Ja, also es ist ein ganz guter Punkt. Also du machst das jetzt von der Seite des Politischen und vom Handeln her auf. Man könnte auch von der anderen Seite fragen, was würde denn Theologisierung, die sie erfordert, eigentlich bedeuten?
Ja.
Also was bedeutet Theologisierung in einer Gesellschaft, die zum Beispiel, nehmen wir jetzt USA, ihre Grenzen dicht machen will? Die sagt America first.
Mhm.
Was bedeutet da Theologisierung? Ist es Theologisierung, wenn man daran erinnert, dass schon in den ersten 5 Mose-Büchern die Fremden immer unter einem besonderen Schutz stehen?
Mhm.
Dass es sowas gibt wie eine unbedingte Idee der Gastfreundschaft, dass es so etwas gibt wie Gnade und Barmherzigkeit, dass der barmherzige Samariter, der mehr tut, als er tun müsste, dass die arme Witwe etc. die Role Models sind in den Geschichten und Gleichnissen der Bibel. Ist das dann Theologisierung oder ist das dann schon wieder zu politisch? Und kann man in einer so politisch aufgeladenen Welt überhaupt etwas Theologisches sagen, was nicht zugleich auch etwas Politisches bedeutet, oder? Das, also diese Alternative verstehe ich auch von der Seite her nicht. Ich finde es sehr schön, wie du jetzt gezeigt hast, naja, was ist tröstend daran, wenn ich nur über irgendetwas Hochgeistiges spreche, während die Welt vor die Hunde geht? Ja. Das ist die eine Seite. Aber die andere Seite ist, ja, wie kannst du etwas Theologisches sagen, das nicht politisch in diese Zeit hineinspricht?
Ja, genau. Also da habe ich das Gefühl, da lebt sie ein bisschen von falschen Alternativen oder ihre Argumentation. Und ich sehe dann auch nicht so wirklich, wie sie sich dann jetzt diese Theologisierung der Kirche vorstellt. An manchen Stellen habe ich das Gefühl, und das fand ich dann auch, gehörte für mich zu den befremdlichsten Teilen in dem Buch, habe ich das Gefühl, dass sie unglaublich traditionalistische, konservative, um nicht zu sagen nostalgische Intuitionen gegenüber der Kirche hegt. Sie regt sich zum Beispiel auf, wenn in Predigten, also ich habe das Gefühl, sie wünscht sich irgendwie wirklich Predigten nach alter Schule, in der irgendwie Texte exegetisiert werden und die Pfarrperson keine zeitgenössischen Bezüge herstellt, weil sie regt sich auf über Anekdoten, über persönliche Geschichten, in denen die Pfarrperson etwas von sich selbst erzählt oder preisgibt, was ich zum Beispiel sehr wichtig finde für Predigten insgesamt, und das findet sie aber ganz schlecht. Und dann an einer Stelle regt sie sich wahnsinnig auf, dass die Kirche jetzt, das geht bei ihr dann auch unter Selbstbanalisierung und Selbstauflösung der Kirche, wo sie, ich glaube, die Kirche im Rheinland hat dann beschlossen, dass Gottesdienste nicht mehr zwingend am Sonntag stattfinden müssen und nicht mehr zwingend in den Kirchenräumen. Und das findet sie dann ganz schrecklich und sagt da, die Kirche schafft ihren eigenen Gottesdienst ab, sie entwertet ihre eigenen heiligen Räume und findet, da schwimmen der Kirche alle Fälle davon. Dann wird sogar über alternative Mitgliedsmodelle und Finanzierungsmodelle nachgedacht. Das findet sie alles ganz, ganz schlecht. Und ich denke, da verstehe ich nicht, das sind doch absolut wichtige, richtige und unausweichliche Überlegungen. Und ich finde hier Flexibilisierungen im Blick auf Sonntagsgottesdienste, wenn man die Milieuverengung der Kirchen ernst nimmt und die Tatsache, dass die Hälfte der Bevölkerung einen Gottesdienst am Sonntagmorgen um 9:30 aus Zeitgründen gar nie in Erwägung ziehen würde. Und so, dann finde ich das alles extrem wichtige Überlegungen, dass sie sich da so aufregt und das Gefühl hat, das müsste man alles quasi beim Alten lassen. Da habe ich das Gefühl, da fällt sie unter die Kritik ihres eigenen Buches, wenn sie im Untertitel schreibt, Mut zu Christlichkeit statt Angst vor dem Zeitgeist, da habe ich das Gefühl, da hat sie wahnsinnig viel Angst vor zeitgeistigen Entwicklungen und will eigentlich zurück zur Kirche am Sonntagmorgen um 9:30 im Kirchenraum, fertig, basta. Und das finde ich, das hat mich nicht überzeugt.
Also ich hab dazu auch eine These. Meine These lautet, Hannah Bethkes Ideal einer Kirche ist eigentlich ein Kloster. Und ich versuche das mal zu untermauern, weil sie beschreibt ja, was eigentlich das Ideal von Kirche wäre. Sie sagt das ja ausdrücklich. Noch einmal sei der Theologe Matthias Kröger zitiert, der in wunderbare Worte gefasst hat, was eine ideale Kirche sein könnte. Es gehe um die Notwendigkeit von so etwas wie lebendigen Institutionen, öffentlichen Orten des Geheimnisses der Seele, des Herzens und Gewissens und von Wahrheit und wurzelhafter Identität mitten in allem Relativismus, in aller Eindimensionalität und seelischer Erosion. Mhm. Und das scheint mir tatsächlich eine starke Institution sein zu müssen. Also ich sehe da wirklich ein Gebäude mit dicken Kirchenmauern, also ja, jetzt vor Augen, oder? Das uns schützt vor Relativismus, vor Eindimensionalität, vor seelischer Erosion. Also es ist eigentlich ein Zufluchtsort für unsere Seelen, die die tobende Moderne, den Wahnsinn der Gegenwart, den Kapitalismus, all das, was uns stresst und wehtut, nicht mehr aushalten kann.
Ja, ja, also ich habe da auch bei dem Zitat kriege ich auch wirklich so monastische Vibes. Und ja, wirklich. Und da könnte ich jetzt überhaupt nicht mitgehen. Das glaube ich, das ist vielleicht wichtig als Rückzugsort, dass es solche Arten der Kommunität und der Gemeinschaft und so gibt.
Ja, aber, ja, und da denke ich aber, das gibt es ja.
Ja, ja,
das gibt es ja. Und die haben ja auch Zulauf, wenn es auf Zeit ist, oder?
Ja.
Aber das ist ja genau, also genau dort finde ich, ja, das ist doch, da hat ja Kirche super coole Angebote. Mhm. Also genau dafür hat sie ja Angebote.
Ja. Ja, aber als quasi als Lösungsvorschlag für eine Kirche der Zukunft insgesamt, also da glaube ich nicht dran. Ich halte das nicht für durchführbar und es ist mir dann auch, oder es klingt für mich, ich weiß ja, ich will ja das ja nicht unterstellen, aber es klingt für mich dann doch zu weltabgeschieden. Das ist nicht das Bild, das ich habe von einer Kirche, die mitten in der Gesellschaft als Teil dieser Welt und als Teil dieser Gesellschaft Glaube, Evangelium hochhält und lebt so, dass es eben politische, gesellschaftliche, humanitäre Konsequenzen hat. Das ist nicht das, also was sie hier zeichnet, das entspricht nicht meinem Bild einer zukunftsfähigen Kirche.
Ja, ja, ich würde auch sagen, dass das Problem ist immer dieser Singular, in dem sie argumentiert. Also ich finde auch, dass Kirche heute ein öffentlicher Ort des Geheimnisses sein soll. Aber ich finde, dass die Kirche tatsächlich aus ganz, ganz vielen öffentlichen Orten des Geheimnisses besteht, aus digitalen, aus analogen, aus Gottesdiensten, aus Seelsorgeangeboten, mhm, aus offenen Cafés, die ohne Konsumzwang öffnen und Menschen zusammenbringen. Ich glaube nicht, dass es dabei um eine bestimmte Art von Mystik oder um einen gehobenen Bildungsanspruch geht, den man mitbringen muss, sondern ich glaube, dass Kirche als das, was sie ist und das, was sie tut, eigentlich in der Welt in ihren ganz unterschiedlichen Projekten schon immer das verkörpert, dass sie öffentliche Orte des Geheimnisses sind.
Ja, ja, absolut. Und ich
eben. Jo, Malu, vielleicht lass uns doch mit der Frage abschließen oder mit einer Doppelfrage, wenn ich darf, weil weil vielleicht können wir dadurch nochmal alles ein bisschen bündeln, oder? Was würdest du sagen, ist Bethkes Diagnose übertrieben oder ist es notwendig, so deutlich aufzutreten? Und wenn du jetzt an unsere Situation denkst, an unsere Zusammenhänge, wo wir für Kirche arbeiten, vielleicht auch gerade in der reformierten Schweiz, wo siehst du Impulse, die du aufnehmen oder abwehren möchtest? Hm, hm.
Ja, ich finde die Diagnose sicher insofern übertrieben, als sie sehr einseitig ist. Ich finde es aber auch wichtig, sich Kritik zu stellen. Und ich innerlich, wie soll ich sagen, es ist mir immer viel lieber, wenn Leute Dinge ein bisschen bissig und scharf auf den Punkt bringen, die gesagt werden müssen, als wenn man von vornherein sich in diesen Selbstvergewisserungen verliert und so. Das habe ich einfach zu oft erlebt und da finde ich lieber mal sich eine bittere Pille auf der Zunge zergehen lassen. Von daher, ich bin froh um das Buch. Ich glaube, die Alternative zwischen einer Wiederentdeckung der christlichen Botschaft und einem Einsatz für politische Anliegen. Diese Alternative, die kaufe ich ihr nicht ab. Deshalb kann ich letztendlich mich nicht in der Schneise, in der argumentativen Schneise des Buches weiter bewegen. Ich finde, es braucht beides. Natürlich ist es möglich, vor lauter politischen Parolen und Verlautbarungen, die spezifisch christliche Kernbotschaft aus den Augen zu verlieren, aber es ist eben kein Entweder-Oder. Und was ich jetzt mitnehme zu deiner letzten Frage, was ich mitnehme ist, und das ist auch ein bisschen so ein Lebensthema von mir, ich suche nach einer frischen Sprache für diese Kernbotschaft des christlichen Glaubens, für dieses Evangelium von Jesus Christus, das der Kirche quasi anvertraut ist. Und ich suche mein Leben lang praktisch schon nach neuen Narrativen, nach neuen Zugängen, nach einer neuen Sprache für diese Botschaft. Ich finde, Bethkes Buch bringt an dieser Stelle gar nichts. Also ich habe keinen Hinweis gefunden darauf, wie sich diese Sprache finden ließe. Aber das ist eigentlich etwas, was ich auf jeden Fall für mich weiterverfolgen will und was mich auch immer inspiriert, wo ich das Gefühl habe, da ist es Leuten gelungen, ein zentrales Anliegen des Evangeliums in einer Art und Weise zu sagen, die auch bei säkularisierten Zeitgenossen sofort diesen Klickmoment, diesen Aha-Moment schafft und Leute merken, ach so, das ist das Gute an der guten Nachricht. So, das ist, okay. Das nehme ich mit. Und du?
Gut. Ja, ich lese das Buch einerseits einfach als eine sehr dichte, gute Beschreibung einer Persona aus dem arrivierten bürgerlichen Milieu.
Ja.
Also quasi so Leitmilieu ganz oben links, wenn wir die Sinus-Milieus nehmen und merke, die ist nicht zufrieden, da performen wir nicht so, wie das ihr gefallen würde.
Mhm.
Und das, finde ich, müssen wir ernst nehmen. Und tatsächlich finde ich, dass sie mich total gut trifft, wenn sie über diese kirchlichen Abwehrmechanismen von Kritik schreibt,
ja.
Das nehme ich mir total zu Herzen. Wie du kaufe ich hier auch diese klare Unterscheidung zwischen politisch oder theologisch nicht ab. Da kann ich nicht mitgehen, finde auch, dass das immer nicht plausibel wird in ihrem Buch. Also es sind dann immer Beispiele, die sie nennt, wo ich denke, ja, aber das könntest du offenherziger auch ganz anders verstehen. Und was ich insgesamt mitnehme jetzt für unsere Situation ist so die Frage, nimmt man unsere Kirche tatsächlich als eine so wenig betende, hoffende, glaubende Kirche wahr und so sehr als politischen NGO, und darauf will ich mich achten. Und ich glaube auch nicht, dass es darauf einfach eine Antwort gibt, ja, stimmt oder stimmt nicht, sondern ich glaube, das hängt ganz stark davon ab, was die Menschen, die zu dieser Kirche gehören, und da denke ich jetzt zuletzt an die Profis, sondern zuerst an die ganzen Freiwilligen und Ehrenamtlichen, aus denen diese Kirche lebt und besteht, nebst dem, dass sie eine Berufung hat. Ich glaube, das hängt davon ab, wie sie das prägen, auch ganz stark.
Ja. Ja.
Jo, Manu, ich habe das Thema mitgebracht, du hast das Amen. Einen kurzen Schlusssatz.
Amen!
Das Amen der Woche. Ja, leidenschaftliche christliche Verkündigung, Predigt und darin überzeugte auch politische Statements schließen sich nicht aus.
Amen. So, hey Manu, was hast du diese Woche noch vor? Gibt's Highlights? Gehst du nach unserer Aufnahme noch in den Pool oder lässt das Wetter das nicht zu?
Ja, im Moment jetzt ist die Sonne wieder rausgekommen. Das ist jetzt heute schon mein Highlight. Also Pool ist eine realistische Option und ansonsten die Zeit mit dem Team hier, ich finde das schon sehr bemerkenswert, also sehr toll. Wir haben uns gestern Abend angeguckt und gedacht, ja, jetzt haben wir das getan. Jetzt sind wir wirklich nach Frankreich zusammen und verbringen hier die Woche und ich freue mich sehr. Also das ist schon, ja, es cool. Ist ja, man will ja nicht unbedingt mit jedem Team oder nicht alle Mitarbeitenden würden miteinander eine Woche nach Frankreich gehen wollen in so. Und das ist ja schön, dass wir das können und freiwillig tun. Und du? Was hast du vor?
Ich habe am Donnerstag ein kleines Highlight vor. Da haben wir das Deutsch-Schweizer Kommunikationstreffen. Da treffen sich alle Kommunikationszuständigen, Mitarbeitenden, Verantwortlichen der Deutsch-Schweizer Mitgliedkirchen in Glarus.
Oh.
Und wir werden da den ganzen Nachmittag und frühen Abend zusammen verbringen, um uns über Herausforderungen, die wir gemeinsam haben, Ideen, die wir verfolgen möchten, kommunikativ auszutauschen. Und das ist immer eine super Sache, weil die kommen Leute in der Kirche, die sind ganz besonders nett, finde ich.
Sehr
und
gut.
Und Klaros ist ein wunderschöner Ort. Ja. Also das ist wirklich mega unterschätzt, aber das ist beautiful.
Ja, ach schön.
Yo, hey, schön, dass du bis jetzt dran geblieben bist. Wenn du magst, dann hinterlass eine gute Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast. Und du kannst uns auch gerne folgen auf Instagram oder Facebook. Du weißt, wie das geht. Er heißt Manu Schmidt, ich heiße Stefan Jütte. Bei ihm ist ein Popcorn dabei, bei mir nicht.
Ja, ich hab das Popcorn gestrichen. Ich heiße jetzt, glaube ich, Manuel.
Du hast es endlich
Manuel Schmidt Insta, ja.
Manuel Schmidt Insta. Gut, also Manu kriegt ihr in Insta-Form unter Manu Schmidt Insta. Ja, wäre toll, wenn wir uns auch dort sehen. Eine Frage zum Abstimmen haben wir bis jetzt noch gar nicht gestellt, aber das wollen wir natürlich wieder tun. Wir richten das ein auf Spotify und zwar geht es um die Frage, ist Hannah Bethkes Diagnose übertrieben oder ist das notwendig, das so deutlich zu formulieren? Du findest das auf Spotify und sonst kannst du uns auch gerne in die Kommentare schreiben. Wir freuen uns auf Feedback und darauf, dass wir uns in einer Woche wieder hören.
Ja, lass uns doch die Frage auch für Leute, die Hannah Bethke jetzt nicht kennen oder gelesen haben, so formulieren. Findest du, ist Kirche schon zu politisch oder nicht so? Lass es uns so formulieren.
Ist Kirche zu politisch? Mhm. Stellen wir sie so. Super. Okay.
Hey, nächste Woche.
Euch allen eine gute Zeit. Tschüss.
Tschüss. Ciao, ciao. RevLab.